Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Es wird mal wieder Zeit für eine Recap-Folge. Im Hintergrund sind schon die Zahlen offen. Wie immer werden wir mit einer Prognose bzw. erstmal einem Recap plus eine Prognose anfangen. Werden heute mal ein bisschen über ein, zwei Produkte quatschen. Da tut sich nämlich ganz was Spannendes bei uns auf. Plus geben Einblicke in unsere neue Marke. Und ein, zwei Kleinigkeiten noch nebenbei. Aber wie immer fangen wir mit den Zahlen an. Das Wort geht an Johnny.
Genau, let's go. In der letzten Recap-Folge haben wir grob 135.000 Cross-Revenue, also Bruttoumsatz, geplant. Jetzt sind wir bei knapp 160.000 gelandet. Bei Net-Revenue 126.000, Cross-Margin mal bei 61%. Und der Profit war bei knapp 23.000. Ich glaube, wir hatten so 17.000 prognostiziert, also ein bisschen besser als der Forecast. Können wir auch noch gleich erklären, warum das dann gelegen hat. Generell Profit Margin bei 18%. Die ist generell im Trend auch, also früher hatten wir schon immer so über 20%. Mittlerweile bewegen wir uns auch eher unter den 20% herum. ROI auch nur und dann vielleicht bei 46%. Genau, wir hatten, also vom Wachstum her, sieht man hier vielleicht bei den Grafiken etwas besser. Wir wachsen aktuell so 64%, also year over year. Und bei der Net Profit so bei 69% year over year, genau. Tacos bewegt sich so bei, hatten wir jetzt 6%, voriges Monat 8%. Der ist ziemlich konstant zwischen 5, 6, 7, 8%. Und der Akkus ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen höher, bei 25% im März gewesen.
Ja, vielleicht ganz kurz, waren ja schon super viele Punkte. Ein Punkt noch, muss man fairerweise sagen, zu Year-over-Year-Growth. Da muss man auch zugeben, letztes Jahr hatten wir noch viel mehr damit zu strugglen, einfach mit den ganzen Produkten online zu bleiben. Das heißt, immer wann immer mal in einem Monat ein Produkt nicht online war, das haben wir jetzt, könnte man schon sagen, fast zu gut unter Kontrolle, weil bei einigen Produkten zu viel Bestand haben. Das schlägt dann natürlich direkt im Year-over-Year stark zu unseren Gunsten aus. Da muss man einfach so fair sein, dass wenn man quasi auch letztes Jahr einfach komplett online gewesen wäre, es sicherlich auch nicht ganz so krass wäre. Jetzt kommen aber natürlich auch neue Produkte. Das ist dann eine etwas, bereinigte, finde ich, Year-over-Year-Aussage. Genau. Und mit Akos Tacos, also auf jeden Fall ganz spannend, also weil Februar, da sieht man ja den kleinen Ausschlag, so da waren so intern bei uns, also in-house, die größten Anpassungen. Wir haben ja das ganze PPC wieder in die eigene Hand genommen. So Februar waren mit die meisten Anpassungen von uns und ich denke, das wird sich jetzt nach und nach legen. Wir haben aber allerdings auch mit Paneu ja wieder in-house angefangen, also wir haben ja lange über Space Gods das Ganze laufen lassen. Und jetzt gerade so Februar, März, das waren so die ersten Monate, wo wir eben auch mit unseren Produkten Spanien, Italien, Frankreich online waren. Und da muss man sagen, hätte ich so nicht gedacht, da ist der Akkus schon noch recht hoch. Also wir sind da bewusst sogar schon mit niedrigeren CPCs rein. Also weil wir uns, ich habe einfach den Markt analysiert, fand die Listings im Vergleich uns eigentlich relativ stark. Ich meine, wir haben sogar auf Landesebene alles angepasst von den Sprachen, aber gerade da, also wenn wir uns sogar Akkus und Tacos mal auf Marktplatz Landesebene anschauen würden, da würden wir ganz krasse Unterschiede sehen. Also ich weiß, ich habe gestern noch reingeschaut, Spanien teilweise bei Produkten 50-60% Akkus, was unsere Topseller in Deutschland sind mit 10-15%. Da gilt es auf jeden Fall noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen.
Genau, zu Paneu kommen wir dann eh noch und mit dem organischen Wachstum wäre es ein guter Punkt. Also bei uns wachsen oder verlieren eigentlich auch manche Produkte year over year. Also die wachsen nicht, sondern die schrumpfen. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber wenn man jetzt, also wir vergleichen nicht das Portfolio alt mit dem aktuellen Portfolio, sondern nehmen halt einfach den aktuellen Revenue und vergleichen mit dem Revenue aus dem Vorjahr, obwohl sich das Portfolio natürlich ändert. Produkte zukommen, aber auch vielleicht Produkte wegfallen. Nein, aber ich glaube, das ist ganz normal im E-Commerce. Genau, haben wir sonst noch ein paar Zahlen, die spannend sind? Also vielleicht auch nochmal, warum wir jetzt ein bisschen mehr Umsatz hatten, lag auch daran, dass wir, also zwei Faktoren, wir haben wieder Angebote geschalten, zum einen so ein Outlet-Angebot.
Ich glaube, willst du ein, zwei Sätze dazu darüber sagen, weil mich haben sogar ein, zwei auf LinkedIn angeschrieben und gesehen, hey, wir hatten da so besondere Angebote drin. Ne? Was sind das für Angebote?
Also das Osterangebot.
Glaube, Angebote, ja, die sind noch gar nicht so bekannt, glaube ich.
Genau, das kann man auch nicht für alle Produkte machen. Also Amazon schlägt dir das vor. Also der Hintergrund ist, wie wir überhaupt zu diesem Angebot gekommen sind, ist, wir hatten Probleme mit den Kappas, also wir haben zu viel bei Amazon eingelagert, weil wir auch mit AGL arbeiten und dann ist natürlich alles bei Amazon und teilweise und offene Sendungen blockieren auch schon Bestand. Und wir mussten aber jetzt dringend oder wir wollten dringend das für Anfang April einsenden. Und wenn du auf 101% Kappas bist, dann kannst du nichts einsenden, logischerweise. Wir mussten aber ein neues Produkt quasi oder wollten ein neues Produkt einsenden. Also mussten wir einfach Produkte mit hohen Kubik mit Anteil wollten wir einfach schnell verkaufen, damit sich das schön ausgeht. Und dieses eine Produkt, das verkauft sich auch etwas schlecht, kommen wir auch später nochmal dazu. Und da wollten wir einfach ein Angebot einreichen. Und ich weiß nicht, wie das Amazon identifiziert, aber du hast dann beim Reiter, bei den Kapazitätenmanager gibt es irgendwo, Amazon empfiehlt dir, oder ich weiß, ich kann es mir nicht erinnern, aber Amazon schlägt dir vor, diese Produkte für Outlet bewerben. Und das war genau dieses Produkt. Und sonst, dann hat er diesen Button Osterangebot. Aber das war, wir haben da, das ist nicht so ein 7-Tages-Angebot, sondern eigentlich ein Outlet-Angebot. Und Amazon hat das dann in Osterangebot umgewandelt.
Genau. Diesen roten Button. Dabei vielleicht noch wichtig zu erwähnen, bei diesen Audit-Angeboten, da fordert Amazon schon ordentlich Prozente, ich glaube Minimum 20%.
Ja, ja, genau, stimmt.
Ja. Das du musst ja schon ein bisschen. Ja. Ich meine, 7-Tages-Angebote und Blitzangebote sind 15%, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und ja, da muss man dann nochmal tiefer in die Tasche greifen, sag ich mal, oder noch mehr auf Marge verzichten. Und es war dann tatsächlich auch so, dass wir wir hatten, glaube ich, zwei Outlet-Angebote drin, ne?
Ja.
Im März, genau. Und wir hatten eins, haben wir dann sogar etwas unter Break-Even, also tatsächlich mit Minus verkauft. Und eins gerade so um den Break-Even, wenn wirklich die Stückzahl an dem Tag hoch war, dann war da auch Profit ein bisschen dabei, aber prozentual war das wirklich bei beiden sehr gering bis Minus.
Genau, wir haben das bewusst mit Break-Even oder auch mit kleinem Loss verkauft, eben wegen den Kappa. Also wir sind in diesen ich habe den Begriff vergessen, aber wenn du bestimmte Prozent drüber bist, dann zahlst du brutal viel Gebühren und Remissionen und wir haben sich halt ausgerechnet, was ist teurer, remissionieren oder was ist günstiger, eine Remission zu machen von ein paar Artikeln oder einfach das so schnell wie möglich zu verkaufen, dass die Kubikmeter einfach unter dieser Grenze wieder fallen und dann war es uns auf jeden Fall wert, den Break-Even zu verkaufen oder mit kleinen Loss, anstatt Ware zu remissionieren.
Ja, ja. Vielleicht auch generell, der Kapazitätenmanager, wie wir da ja schon ein bisschen im März einfach gestruggelt haben. Ne? Also, weil, hast ja gerade so kurz erwähnt, wir waren ja auf diesen 101%. Johnny hat das eigentlich auch frühzeitig erkannt, sogar noch einen Antrag gestellt. Man kann ja Anträge stellen, dass man sozusagen mehr haben will, so wie diese Auktionen, da bietet man ja quasi dann einfach auf diesen Platz. Die wurden aber ja gar nicht bearbeitet, richtig?
Genau. Ich weiß nicht wieso, das hat früher mal geklappt. Du hast einen Antrag gestellt, trägst dann an, wie viel du bereit bist zu zahlen für einen Kubikmeter, gibt es auch so Rechner dafür und dann wird der eigentlich innerhalb von einer Woche bearbeitet und fürs nächste Monat hast du dann 40 Kubikmeter mehr. Und diesmal war es irgendwie anders. Also ich habe mehrere Anträge gestellt mit verschiedenen Preisen und die wurden letztendlich nie bearbeitet und der Support meinte, ja, sie nehmen keine Anträge mehr an. Vielleicht liegt es bei Amazon intern, dass sie einfach keine Kappas mehr freigeben wollen. Ich weiß es nicht. Also wir haben auf jeden Fall keinen Antrag genehmigt bekommen und das war dann eben auch so ein bisschen ein Bottleneck, weil habe ich nicht damit gerechnet, dass wir den Antrag nicht genehmigt kriegen. Und dann hatten wir eben zu viel Kappas. Haben einen Korb bekommen, genau, von Amazon. Und dementsprechend mussten wir da ein bisschen handeln. Jetzt mittlerweile für April passt es. Also Amazon passte deine Kapazitäten an deinen Sales an und im März waren die Sales dann ganz gut, dann haben die für April auch gleich eine Erhöhung gemacht. Aber wie genau,
also das berechnen wir sich auch nicht. Dann haben wir jetzt, also jetzt sind wir ja wirklich wieder absolut im grünen Bereich. Also wir haben, ich glaube, wie viel Kubik?
180 oder so? 180 haben wir jetzt.
Genau, in Summe. Und ich glaube, wir waren ja so bei 100 hatten wir.
Bei 100, genau.
Genau, also 70, 80 haben wir jetzt einfach nochmal on top drauf bekommen. Also schon ein bisschen Amazon-Logik. Aber ja, also da auf jeden Fall. Wer mit AGL arbeitet, wer größere Bestellungen macht, so, der sollte das auf jeden Fall im Kopf behalten, weil wie Johnny auch vorhin gesagt hat, man erstellt ja eine AGL, bucht ja relativ früh dann quasi auch ein. Also man erstellt ja einen Antrag mit AGL, dann ist das ja noch nicht blockiert im Kapazitätenmanager, aber schon mal auf Vorbehalt oder wie?
Ja, es ist schon blockiert. Es ist schon blockiert. Du kannst, also wenn du mit einer AGL-Sendung über 100% bist, kannst du theoretisch nichts mehr einsenden. Okay. Aber es werden ja keine Lagergebühren verrechnet.
Ja. Ah, stimmt, so war das. Ja, genau.
Und sobald also die Ware dann da ist, also wenn die Ware dann, sagen wir, die AGL-Ware wird eingebucht und in dem Moment bist du über 100%, dann fallen diese krassen Gebühren an, wo du, glaube ich, 300 Euro pro Kubikmeter pro Monat zahlst. Also geisteskrank viel einfach. Und da würde sich, kann man sich echt überlegen, schnell abzuverkaufen, ein paar Einheiten oder zu remissionieren.
Ja.
Aber ja, sollte man auf jeden Fall am Schirm haben, wenn man mit großen AGL-Lieferungen arbeitet und dann vielleicht auch parallel Einsendungen von Zwischenlegern machen muss.
Wir haben dann ja eh so ein bisschen gebrainstormt, okay, wollen wir dadurch jetzt irgendwas umstellen? Muss man zugeben, haben wir jetzt ja noch nicht. Es war kurz der Gedanke da zu sagen, wir platzieren ja mittlerweile etwas größere Bestellungen. Aber dass wir zum Beispiel sagen, hey, wir schiffen zum Beispiel nicht alles auf einmal mit AGL ein, sondern dass wir zum Beispiel versuchen, mit unserem Hersteller zu verhandeln und sagen, hey, können wir die Ware zum Beispiel einen Monat, anderthalb Monate noch bei euch liegen lassen, zumindest die Hälfte davon, und dann sozusagen die Einsendungen auf ein, zwei AGL-Shipments splitten. Muss man zugeben, haben wir noch nicht gemacht, aber war ja so ein bisschen die Überlegung. Jetzt werden ja so gerade auch neue Bestellungen angestoßen. Wer weiß, vielleicht wird das jetzt nochmal ein Thema, aber so könnte man zumindest ein bisschen Lagergebühren auch sparen, weil man merkt schon, die sind auch einfach recht hoch bei Amazon. Ne?
Genau, haben jetzt so, glaube ich, 2600 Euro im Schnitt oder im letzten Monat. Okay, ja. So willst du den Kapazitätsmanager, war auf jeden Fall ein kleiner Thema. Punkt im März. Mhm. Nächstes Thema ist auch so ein bisschen, sollen wir die Nachbestellung machen oder Produkte?
Sollen wir noch ganz kurz Prognose für...
Prognose? Genau, wir planen 160.000, also auf einem ähnlichen Level im April und 18.000 Profit. Genau, theoretisch
die zwei Profit-Launches an. Genau, zwei Produkt-Launches.
Ja. Aber da wird noch nicht so viel dabei rumschauen, oder? Jetzt.
Ja, also eigentlich muss man sagen, also wir strugglen gerade, ein Produkt einfach einsenden zu können. Man muss sagen, schon fast glücklicherweise können wir es noch nicht einsenden. Das ist gerade noch bei unserem Logistiker. Aber Amazon ist da derzeit mit unserem ersten Elektroprodukt irgendwie noch in der Prüfung. Das heißt, wir können es jetzt auch gar nicht verkaufen, weil wir gesagt haben, hey, das ist jetzt schon so, ab Mitte April haben wir, glaube ich, gesagt, rechnen wir da einfach so mit den ersten Sales. Ja. Das heißt, das könnte sich da nochmal ein bisschen irgendwie nach hinten verschieben. Aber ja, das muss einem so ein bisschen bewusst sein. Elektroprodukte scheint auch einfach Amazon direkt initial mehr Compliance-technisch zu prüfen. Also das ist gerade so eine Prüfung, die ich davor bei einem Nicht-Elektroprodukt noch nie gesehen habe. Ihr müsst euch vorstellen, ihr legt das Produkt an, dann hatten wir ja auch noch nicht die WEE-Nummer. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend, ne? Wir haben ja die WEE-Nummer jetzt im März bekommen, die man ja für Elektroprodukte einfach braucht. Und es scheint so, als würde Amazon... Hat das jetzt automatisch gesynkt oder haben wir die jetzt irgendwo eingetragen?
Nee, das hat, also du kriegst das über die Stiftung EAR.
Genau, da muss man die beantragen,
ja. Das läuft quasi über deine Marke und die Stiftung EAR ist quasi mit Amazon irgendwie verbunden. Und wenn das dort im Portal hinterlegt ist, erst dann kannst du es im Seller Central hinterlegen. Das dauert dann 3 Tage und dann musst du aber noch deine Nummer angeben im Seller Central für deine Elektrokategorie. Und das klappt dann auch. Aber auch da, das dauert wieder 4 Tage dort warten, bis die Nummer hinterlegt ist, dann 3 Tage warten, bis sie geprüft ist. Also man muss schon ordentlich Puffer einplanen bei einer ersten Elektroanlage.
Genau, erstes Elektroprodukt, ja. Also klar, bei den weiteren hat man die Nummern dann. Aber also selbst wenn man das Produkt dann quasi auch anlegt, so man kann es quasi nicht direkt einsenden. So wir müssen, also wir haben es angelegt, einfach im Seller Central, versandt durch Amazon, dann war irgendwie inaktiv, also irgendwas in Prüfung. Also dann hast du ja, glaube ich, dieses Bild hinterlegt und jetzt steht immer noch 4 Tage. Viertagesprüfung, wobei wir ja vor dem Podcast auch noch kurz so über das Produkt gequatscht haben. Wir sind uns nicht sicher, wann diese 4 Tage, seit wann diese 4 Tage da überhaupt stehen. Ah ja, also einfach grundsätzlich erstes Elektroprodukt, man etwas mehr Puffer, sage ich mal, einplanen, bis dann wirklich
Genau.
alles online ist. Jo. Genau, also so viel zur dann Prognose. Overall, wir haben ja auch Seasonal-Produkte bei uns im Portfolio, wo jetzt auch einfach die Season langsam startet. Das heißt, selbst wenn diese Produkte, die neuen Produkte jetzt noch nicht wirklich dann online sind oder gerade im Launch sind, halte ich das für eine realistische Zahl, dass wir so um den Dreh da rauskommen.
Genau. So viel zu den Zahlen. Dann nächster Themenbereich. Paneu oder soll man
Ja, können gerne über Paneu. Ich meine, vorhin ja auch ganz kurz schon angesprochen. So, wir haben jetzt Paneu einfach wieder bei uns, ich sag mal, in-house. Und hier muss man sagen, ist halt wichtig, dass man einfach irgendwie zügig alle Produktlistings übersetzt bekommt. So, das haben wir jetzt auch mit den wichtigsten geschafft. Wir sind jetzt sogar mittlerweile so weit, dass wir die Videos übersetzen. Auch da, aber selbst da, das ist jetzt kein No-Brainer, ne? Also, es muss einem schon bewusst sein, dass wenn man Paneu macht, das ist jetzt ja nicht so, okay, ich habe jetzt Paneu die ganzen Steuernummern, ich schalte jetzt einfach online und dann kommen die Sales von alleine rein. So ist schon eine gewisse Pflege einfach, wird da gebraucht, gerade jetzt also PPC am Anfang auch schon erwähnt, ein, zwei Marktplätze, so sind, ist unser ARKOS schon noch relativ hoch. Man hat natürlich nicht dieses Keyword-Verständnis. Also wir führen unsere Keyword-Recherche ganz normal nach dem gleichen Prozedere quasi durch. Aber man muss natürlich dann immer wieder schauen, okay, was bedeutet dieses Keyword wirklich, übersetzen, dann auch irgendwie DeepL nutzen oder sowas, einfach um zu verstehen, was bedeutet das Keyword genau. Und das braucht dann auch einfach ein bisschen mehr Zeit, gerade beim initialen Aufsetzen. Und da einfach vom Klickpreis sind wir schon deutlich runtergegangen. Aber ARKOS dennoch relativ hoch. Ich habe auch so eine Überlegung gehabt, weil wir haben halt auch etwas höhere Preise. Also ihr werdet sehen, wenn ihr Paneu verkauft, so die Versandkosten, wenn man Paneu nutzt, sind ja schon einfach besser, sage ich jetzt mal. Also man hat dann ja die nationalen Versandpreise, die sind aber dennoch häufig höher als die deutschen. Was bedeutet, dass ihr eigentlich auf Landesebene eure Produkte ja immer wieder neu kalkulieren müsst. Und das hat bei uns zur Folge, dass eigentlich jedes Produkt teurer verkauft werden muss. Und das wirkt sich natürlich auch wiederum negativ auf die Conversion Rate aus. Und vielleicht performt deshalb auch PPC ein bisschen schlechter, weil wir mit unseren Produkten gerade ein bisschen teurer im Schnitt sind. Um eigentlich die gleiche Marge einzufahren, aber PPC-Kosten sind jetzt halt ein bisschen so hoch. Das heißt, auch hier muss man dann irgendwie einen Balanceakt finden, durchführen, um einfach zu schauen, okay, was ist jetzt der perfekte Verkaufspreis, und wie gestalte ich meine Ads am besten? Und da muss man sagen, sind wir sowieso noch nicht mit allen Produkten online, mit den zwei, drei wichtigsten jetzt erstmal. Und das hat insgesamt ja von den 160k Umsatz im März, da haben wir, glaube ich, so 15 bis 17k, also so um die 10% haben wir.
Im Gesamtumsatz. Aber es ist ganz spannend. Also, du hast die zwei, drei Produkte ja erwähnt. Davon performt eigentlich eins sehr gut international. Also, das macht knapp 18% aus. Also, 12k international und 51 insgesamt. 18% quasi nur über Paneu. Das andere Produkt macht aber wieder nur 4%. Also, irgendwie gibt es da auch keine goldene Regel oder so, dass jedes Produkt gleich gut performt international, sondern eine eher gut, das andere schlecht. Und fairerweise, von der Profitabilität ist eigentlich Break-Even, also kein Verlust, also gerade 31 € Verlust jetzt im März gemacht, Paneu. Also es läuft noch auf Break-Even aufgrund eben PPC-Themen etc.
Ja, das war wirklich spannend zu sehen. Das ist ein Produkt, das macht fast gar keine Sales, und das andere Produkt, also wirklich wenn man, also man, dass sich trotzdem dieses Pattern erkennen lässt, okay, ein Produkt deutlich schlechter auf allen Marktplätzen und das eine Produkt deutlich besser auf allen Marktplätzen. Ja, ja, also nicht irgendwie auf Landesebene mal so, sondern wirklich ein Produkt einfach im Schnitt deutlich besser als ein anderes. Und hier kommen jetzt aber nach und nach auch noch ein paar Produkte dazu. Wir machen ja eigentlich auch jetzt bei allen neuen Produkten, zugegeben Nicht-Elektroprodukten, machen wir es im Grunde direkt Pan-EU-ready mit internationaler Bedienungsanleitung. Listing wollen wir direkt international erstellen. Zumindest Frankreich, Spanien, Italien, um da einfach dann immer recht zügig Pan-EU online gehen zu können. Elektro ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Aber ich denke mal, wenn wir dann sehen, okay, wir haben jetzt Elektroprodukte, die funktionieren auch ziemlich gut, dann nimmt man das auch irgendwann in Angriff. Aber es ist ein bisschen noch mehr Bürokratie quasi und deswegen wollen wir da erstmal den Proof haben, dass es auch in Deutschland läuft.
Ich war ein bisschen verwundert, dass Italien so gut ist, also als Marktplatz
bei dem. Ja. Also, ich glaube, am schlechtesten performt Spanien gerade bei uns.
Spanien, ne? Ja. Ich dachte eigentlich, Spanien ist ziemlich, oder was ist der größte Markt nach?
Also nach Deutschland ist Frankreich der größte.
Frankreich, okay.
Ja. Also man muss auch sagen, ist halt auch so ein bisschen immer, also man kann das ja, glaube ich, auch nicht so pauschalisieren, so ey, die Wirtschaft in dem Lande oder so. Es kommt doch immer darauf an, wie stark ist der Marktplatz selbst vertreten. Ne? Also zum Beispiel, ja. In Polen hast du ja auch zum Beispiel ganz andere Marktplätze mit Allegro zum Beispiel, die einfach viel größer sind als einfach Amazon, weshalb einfach der Traffic auf der Seite nicht da ist. Das kann man gar nicht so nur aufs Land reduzieren, sondern muss einfach schauen, Landesgegebenheiten, welche Marktplätze sind da einfach auch noch vertreten. Ja, aber ne, läuft Break-Even jetzt mit den weiteren Produkten. Sicherlich prozentual vom Umsatz kann ich mir vorstellen, dass es immer jetzt einfach zunimmt, irgendwann einfach den Peak erreicht. Und da geht es halt wirklich auf PPC-Ebene einfach auch wach zu sein und nichts einfach so laufen lassen, sondern da tatsächlich wirklich optimieren und sicherlich auch ein bisschen mit dem Preis probieren. Wäre natürlich super, wenn es da so ein Preis-Split-Test-Tool geben würde. Das wäre natürlich sehr praktisch.
Soon.
Ja. Ja, okay. So viel dazu. Dann Nachbestellung oder Produkte.
Produkte auslaufen lassen.
Ja, das ist aber ein sehr spannendes Thema.
Das ist ein sehr schwieriges Thema. Also bei uns, ihr seht es ja selbst oder ihr habt es ja selbst gesehen, manche Produkte laufen einfach schlecht. Die verlieren je über je Wachstum. Die haben kein USP vom Produkt selber oder irgendwie ein Merkmal, was gegenüber Competitor vorgeht. Margen werden schlechter etc. Und wann trifft man so, also man stellt sich die Frage, wann trifft man die Entscheidung, bestellt man das noch nach oder lässt man das Produkt auslaufen? Und wir haben tatsächlich bei uns jetzt drei Produkte, wo man auf diesen Grad sich bewegt. Also zieht man echt einen Cut, lässt die Produkte auslaufen oder nimmt man noch einen Umsatz mit, wobei man fairerweise, wenn man unser Dashboard anschaut, ist überall rot. Also es läuft teilweise unprofitabel. das Wachstum geht zurück, 50% year over year quasi verliert man.
So krass negativ ist es jetzt eigentlich nur bei einem Produkt.
Ja, okay, ich habe gerade...
richtige Schwarzmalerei hier.
Ja, bei den anderen wissen wir noch gar nicht, fairerweise.
Weißt du nicht, ein Jahr online.
Ja, die sind noch nicht mal ein... Da haben wir, die sind noch nicht mal ein Jahr online, genau, das stimmt. Ne?
Ja, und so aber eins auch ganz spannend, obwohl der Markt ja wächst, sind wir trotzdem ja bei einem Produkt. Bei einem Produkt wächst der Markt, oder der Trend ist ein Aufwärtstrend erkennbar und wir entscheiden uns ja gerade dennoch gerade dafür, ist es...
Weil zu viel Competition.
Weil zu viel Competition und da ist ja die Grossmargin so schlecht auch.
Ah, das meinst du, okay.
Ja, ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, erzähl noch mal gerne bis heute.
Ja, genau, nee, also die Fragestellung ist auch, was sich vielleicht auch viele stellen, wann trifft man die Entscheidung, ins Produkt oder eine Nische einzustellen, weil man hat ja auch viele Initial Cost von eben ganz Produkttests, die ganzen Bilder, man hat alles aufgesetzt und dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt läuft es nicht mehr so gut, wann zieht man sich von dem Markt zurück? So, das, ich glaube, das ist eine super schwierige Entscheidung, weil man hat ja auch immer Opportunitätskosten. Investierst du jetzt nochmal 10.000 in eine Order oder nimmst du die 10.000 und investierst du es in ein neues Produkt? Das ist so die Frage, die wir uns ja auch die letzten Wochen immer gestellt haben. Und jetzt glaube ich, ich glaube, bei drei Produkten haben wir jetzt safe gesagt, dass wir die eigentlich nicht reordern. Und als Orientierung, das waren so 10% vom Umsatz. Also wir denken nicht, dass der Umsatz, also 10% von den letzten 12 Monaten, wir glauben nicht, dass diese 10% konstant bleibt. Also es wird ja immer weniger als die nächsten Monate. Aber nur als Orientierung ist schon, ja, schon. Wobei wir fühlen sich schon safe mit der Entscheidung, oder wie ist deine?
Also bei, genau, bei zwei Produkten sage ich auch ziemlich safe. So, das macht gar keinen Sinn, die im Portfolio zu halten, weil, also das ist auch so krass zu sehen immer. Also ich meine, wer so ein bisschen länger zuhört, so der wird ja schon rausgehört haben. So, eigentlich sind wir mittlerweile Fan von Molds, einfach weil wir dadurch gewisse Sachen anpassen können, einfach einzigartig auf dem Markt auftreten können. Und das sind genau die Produkte, die einfach keine Mold haben. Das sind genau die Produkte, wo wir damals gesagt haben, komm, die nehmen wir jetzt einfach von der Stange. Und da kommen einfach die Competitors rein. Und dann siehst du einfach, was für ein Preiskampf genau diese Produkte sind. Weil diese Produkte verkaufen sich gut, wenn wir mit dem Preis runtergehen. Das sind genau diese Produkte einfach, wo wir sagen, okay, der Markt ist eigentlich da, der ist auch groß und man kann aus Sales machen, aber eben, wenn du mit einem Produkt da bist, das absolut vergleichbar ist, super, super schwer und das ist auch einfach nicht mal das Spiel, was wir spielen wollen, weil mittlerweile muss man so viel auch upfront einfach investieren. Also Compliance legt jetzt auch nochmal eine Schippe zu, da musst du jetzt auch nochmal genau darauf aufpassen. Bilder werden immer teurer. Das heißt, der Effort, nicht nur in Zeit, sondern auch wirklich in Form von Kapital, ist upfront immer höher und es macht so viel weniger Sinn, in Produkte zu investieren, wo man sagt, okay, langfristig wirst du die vielleicht gar nicht im Portfolio halten. Irgendwie eine Sache, die wir immer wieder erwähnen, also Adam Hiles, dann wird ja auch jemand, denke ich, werden relativ viel erkennen, der hat irgendwann so schön gesagt, so jedes Produkt ist eigentlich wie so ein Eiswürfel, der halt irgendwann schmilzt. Und das ist so krass zu sehen, wie diese Produkte schneller ohne Molds schneller schmelzen. Also sie sind halt in einer sehr warmen Umgebung auf jeden Fall, kann man sagen. Ja, und deswegen, auch wenn es manchmal länger dauert, ich meine, es ist natürlich auch eine ganz andere Ausgangssituation. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt jemand an dem Punkt ist, er fängt gerade an, mit Amazon FBA, sieht einen super spannenden Markt und kann mit einem Produkt von der Stange anfangen und kriegt das auch schnell, dass diese Verlockung halt einfach auch groß ist, so anzufangen, versus ich bin bereit, jetzt vielleicht wirklich nochmal mehrere Monate in eine Produktausarbeitung zu stecken, aber langfristig wirst du halt so viel mehr davon haben, weil du hast diesen Pain einfach nicht so, bestelle ich nochmal nach, bestelle ich nicht mal, ah, die Margen sind so schlecht, ja, aber ich mache ja trotzdem Gewinn damit. Ist einfach kein geiler Spot, in dem man dann einfach ist, um Entscheidungen zu treffen. Weil rational sind es einfach auch Produkte, wo wir nicht unsere KPIs hitten. Ja, wenn wir sagen, ey, ROI ist so wichtig, Grossmargen ist so wichtig, gucken wir uns die Zahlen bei dem Produkt an, so erfüllen wir nicht unsere eigenen Benchmarks, sage ich jetzt mal. Ist aber auch super schwer bei einzelnen Produkten, wo man sagt, ey, guck mal, am Ende des Monats steht da aber irgendwie ein Car-Profit im Sellerboard, da einfach zu sagen, nehme ich jetzt nicht mehr mit. So, ne, ist halt auch irgendwie ein bisschen schwer. Ah, ja.
Ja. Aber du hast halt nicht die Gewissheit, dass das nächstes Monat wieder noch ein K ist.
Also das stimmt auch. Das stimmt auch. Und man muss auch immer sagen, es ist immer auch ein Risiko. Ne? Also man kann jetzt nicht nur den rein monetären Punkt sehen, wo man sagt, okay, man macht jetzt Gewinn. Man muss auch sagen, so, es kann immer was mit einem Produkt passieren, ne? Und das muss einem auch immer bewusst sein. Also klar, es kann auch bei gut laufenden Produkten passieren, aber was ist, wenn so ein Produkt mal gesperrt wird? Ich meine, wir hatten ja vor 2 Monaten jetzt knapp den Fall. Letzten Monat war es sogar, wo ein Produkt einfach mal gesperrt wurde.
Ja.
So, und dann sitzt halt auf dem gebundenen Kapital einfach. Das muss man dann auch immer berücksichtigen.
Genau, also Status quo, erstmal 3 Produkte von, ich zähle mal kurz, wir haben 10 Parents. Also ja. 30% erstmal eliminiert.
Ja, wobei ja auch 20% diesen Monat schon wieder dazukommen, muss man fair sagen.
Ja.
Also ihr merkt, Johnny ist der Realist, ich bin der Optimist hier immer.
Nee, was soll ich sagen? Ich finde es ja gut, also es war eine gute Sache. Ich finde es ja hart, sich zu entscheiden, ja, das stampft man ein.
Ja,
das stimmt. Weil man so viele Sunk-Costs hatte.
Und man ist ja auch immer, also selbst wir sind ja an einem Punkt, wo wir auch immer noch auf Fremdkapital einfach angewiesen sind. Und das ist natürlich auch dann immer wieder so ein Punkt, hey, nutzt man dieses Fremdkapital jetzt wirklich, um sowas einfach nur weiterlaufen zu können? Weil das ist, fürs Unternehmen ist das auch nicht der nächstgrößere Sprung einfach. So, diese 5 bis 10k Umsatz, wenn man quasi so ein bisschen, ich sag mal so Richtung 6-stellig geht, das sind ja keine krassen Sprünge mehr, die man macht. Und die Frage muss man sich dann einfach aufstellen, gibt es da nicht einfach andere Opportunitäten, also Johnny spricht ja immer wieder von den Opportunitätskosten, die einfach besser sind. So. Wenn ich jetzt kein anderes Produkt in der Pipe hätte, wäre es vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, einfach sagen, so lange nehmen wir es mit. Genau. Aber ja. Jo. So viel zu den Abstellungen. Also, Portfolio von uns wird kurzfristig kleiner und dann hoffentlich wieder größer. Okay, dann erst Produkt, neue Marke. Da vielleicht ein, zwei Sätze zu. Vielleicht auch dann noch zur Struktur, wie wir es gerade einfach bei uns handhaben. Vom Produkt vielleicht kurz von mir. Also wir stoßen ja gerade oder wir sind gerade im Aufbau einer neuen Marke. Wir haben einfach im Bereich Elektro gesehen, hey, da gibt es einfach interessante Nischen, wo wir rein wollen. Ihr müsst euch vorstellen, unsere aktuelle Marke, mit der wir jetzt online sind, ist schon ein bisschen breiter aufgestellt. Also ist schon, es muss man einfach auch fairerweise sagen, es geht schon mehr Richtung Cashflow-Brand als richtiges Branding. Und wir haben einfach ja die Möglichkeit gesehen, in einem neuen Markt wirklich zu sagen, ey, da wären so viele Produkte, die genau in dieser Nische sind, lass uns doch hierfür eine neue Marke anmelden. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ging eigentlich auch alles relativ flott durch. Und da sind wir jetzt tatsächlich so weit, dass unser erstes Produkt auch fix ist. Man muss einfach sagen, wir merken einfach, dass diese Ausarbeitung in diesem Elektrobereich dann doch ein bisschen länger dauert. Also ich habe wenig bis gar keine Erfahrung in diesem Bereich und selbst so Punkte wie, was bedeutet das, wenn das jetzt so und so viel Pascal hat, wenn das jetzt so und so viel Watt hat, so, das sind einfach Dinge, die muss man einfach verstehen und da muss man sich auch ein bisschen reinarbeiten. Das heißt, so eine Produktausarbeitung im Bereich Elektro dauert gefühlt einfach auch länger und da sind Produktanpassungen auch ein bisschen mehr tricky, muss man sagen. Also das Gute ist, so reine Funktionen, wenn irgendwelche PCB-Boards sozusagen angepasst werden müssen. Das geht meistens relativ schnell. Und das Gute ist, dass dafür muss häufig keine neue Mold geöffnet werden. Also zum Beispiel, wenn irgendwie eine Lampe länger leuchten soll oder eine Lampe soll das und das anzeigen, das ist häufig vom PCB-Board einfach abhängig. Und das ist eigentlich ganz gut, weil man da einfach schon ein paar Anpassungen machen kann. Die kosten dann einfach initial mehr, also der Stückpreis geht dann wahrscheinlich hoch, aber man muss keine Mold öffnen, wobei, wie vorhin auch gesagt, wir sind jetzt nicht immer abgeneigt von Molds, finde ich per se auch gut. Aber wenn man dann wirklich nochmal Teile ändert, so, dann ist man häufig dann irgendwie bei doch etwas höheren Moldkosten. Und das Verrückte oder das Schwierige ist vor allem dann auch, so Elektroprodukte sind ja vom Aufbau viel komplexer, weil euer Produkt hat ja dann einfach wie einen Kasten und es gibt ein Elektrolehm, was einfach drin lebt. Und dann, das muss man immer auch berücksichtigen, wie wird alles verbaut, dass alles noch genau funktioniert. Und das macht den ganzen Prozess viel komplexer, wenn man es jetzt vergleicht. Ich habe die gute alte Knoblauchpresse, wo ich einfach nur was an den Griff nochmal dran machen möchte, weil man dieses Innenleben gar nicht so wirklich berücksichtigen muss. Deswegen ist es so ein bisschen auf zwei Weisen kompliziert. Einmal einfach dieses Außenleben und einmal, wie ist drinnen einfach alles verbaut? Kann das so verbaut werden? Das muss man einfach.
Dass du mir das Produkt damals erzählt hast, ja, das willst du lange. Hab ich gefragt, ob er irre ist. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass wir so ein Produkt rausbringen, weil es ultra komplex ist und ja, ich bin so gespannt, alleine auf den Customer Support. Also,
das stimmt, genau. Und der Customer Support muss natürlich auch ganz anders geschult werden. Und generell, das habe ich mir letzte Woche noch überlegt, was das eigentlich fürs Retourenmanagement bedeutet. Also, weil eigentlich muss man dann entweder viel strikter sein, zu sagen, das kann ich jetzt nicht mehr verkaufen, weil eine Retoure aufarbeiten ist ja ein ganz anderer Prozess bei einem Elektroprodukt, weil du musst das Produkt dann ja wirklich ausprobieren und dann muss man sagen, okay, kann ich ja jemandem beibringen, wie ich etwas fixen kann, wenn jetzt vielleicht wirklich irgendwer etwas kaputt ist, oder muss ich wirklich sagen, okay, ich schreibe jetzt Produkte ab, aber wenn du Produkte hast, die Richtung 40, 50, 60 Dollar im EK sind, ist das natürlich auch ein bisschen schmerzhafter, solche Produkte einfach nur abzuschreiben. Das haben wir letzte Woche überlegt, fürs Retourenmanagement ist das natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe, da Produkte quasi aufzuwerten und zu entscheiden, kann ich die verkaufen oder kann ich die nicht mehr verkaufen.
Da bin ich sehr gespannt, wirklich. Ja. Da bin ich sehr gespannt.
Also am Ende des Tages viel auch einfach Fleißaufgaben, so kann dir auch viel beibringen, aber irgendwann wäre vielleicht gut, wenn man wirklich dann da irgendwie einen Profi-Produktentwickler an Bord hat. Genau. Ja, und vielleicht dann, was ich noch sagen wollte, dann zur Struktur, wie wir es jetzt gerade einfach handhaben. Wir sind ja an sich auch Fans, irgendwie Sachen lean zu halten. Und eigentlich, es stand ja wirklich gar nicht zur Debatte, dafür eine neue Firma, also eine neue UG oder GmbH zu gründen. Das muss man sagen, stand ja gar nicht zur Debatte. Das heißt, derzeit wird alles, also zwei Marken werden dann auch aus einem Seller Central gemanagt. Sicherlich werden, das ist eine gute Frage, wie glaubst du, werden wir es mit Teams und E-Mails machen?
Ah, für den Support meinst du?
Ja, wir
schreiben doch fast kaum Mails, also ich würde...
Okay, also ich würde sagen, ich schreibe jeden Tag Mails,
aber gut. Ja, aber ich meine, jetzt für Lieferanten oder so, oder?
Genau, aber willst du dann den Lieferanten mit deiner Ad alten, also so ist es ja gerade, so dass dann noch die Überlegung, ob man da einfach... Also ihr seht, es ist gerade sehr im Entstehungsprozess.
Ich würde eine Mail machen, so viel Aufwand ist das.
Eine Mail, einen eigenen Shop brauchen wir auch.
Wir brauchen auf jeden Fall einen Online-Shop.
Johnny ist Fan von Online-Shops.
Achtung, Ironie.
Ja, also, aber wir halten es ja schon, also dafür, das ist einfach, wir halten es gerade einfach wirklich extrem lean. Wollen da jetzt einfach keine zu großen neuen Strukturen schaffen. Ich glaube, es wird nochmal ein anderes Thema, wenn wir sehen, okay, die Marke wächst einfach, macht es dann irgendwann Sinn aufzuteilen, weil einfach, ne, der Podcast heißt Exit to Go, irgendwann soll auch die aktuelle Marke auch verkauft werden, die jetzt entsteht, dann wahrscheinlich irgendwie eher ein bisschen später, macht es dann Sinn, irgendwann eine GmbH zu machen, im Blick Richtung Asset Deal, Share Deal, aber jetzt gerade sage ich, einfach mal ein bisschen PS auf die Bahn bringen, einfach starten und dann, wenn dann im Nachhinein nochmal
aufteilen. Genau, optimieren, ja.
Genau. Gut, dann, ich gucke auf die Agenda. Einfach noch ein Tipp am Rande. Ich bin mir sicher, ganz viele nutzen mittlerweile Gütesiegel, Testsiegel bei sich im Hauptbild. Aber ich habe letztens von den Hackers von Marc Staller, das Video hast du ja, glaube ich, auch gesehen. Der gibt ja manchmal so einfach
ab. Eine Änderung, oder?
Ja, da ist da irgendwie irgendwas ging vors Gericht und der Kläger hat auch tatsächlich gewonnen. Also er hat gesagt, ey, dieses Testsiegel, Gütesiegel ist irreführend oder die Tests sind überhaupt nicht ausreichend. Und da wurde eben auch Recht gegeben. Keine Ahnung, wie das dann am Ende des Tages auch ausgegangen ist. Also ein bisschen Vorsicht ist ja geboten. Man muss ja sagen, so, ey, es ist schon crazy zu sehen, wie einfach wirklich jeder Test einfach immer gefühlt einfach wirklich eine glatte 1 ist.
1,2.
Ja, 1,1. Also mit 1,5 Note sehr gut, 1,5 hast du schon wirklich ein sehr schlechtes Produkt bei den Leuten. Das ist schon teilweise verrückt zu sehen. Klar, es ist ein Conversion-Boost, muss man einfach sagen. Aber ja, da wollte ich einfach nur einen Tipp geben, weil Amazon lässt ja mittlerweile, also generell ist es ja super schwer, Wasserzeichen, Siegel generell einfach ins Hauptbild zu bekommen. Und ich kann niemandem empfehlen, das einfach so auszuprobieren, also in Seller Central reinzugehen und die Produktdetailseite zu bearbeiten, weil wenn du dann ausgeblendet wirst, dann musst du erstmal wieder das Alte hinterlegen und dann, das dauert natürlich, dann bist du immer für eine Stunde einfach mal teilweise offline und das willst du natürlich nicht, weil dann werden dir natürlich auch Sales genommen. Deswegen kann ich nur empfehlen, macht einen AB-Test, also ein Experiment, wo ihr das Produktbild testen wollt, weil ihr dann einfach seht, okay, wenn der Test angenommen wurde, dann geht das Bild sozusagen auch durch. Und wenn es abgelehnt wird, also der Test wird sonst abgelehnt, wenn er sagt, hey, dein neues Hauptbild oder das Hauptbild, das du testen möchtest, ist nicht richtlinienkonform. Und tatsächlich hatte ich jetzt bei einem Produkt, habe ich 14 Anläufe, glaube ich, gebraucht. 14 Anläufe gebraucht, um das Siegel so zu platzieren, dass Amazon es einfach durchlässt. Also es ist einfach ein Try and Error, muss man auch sagen. Kann manchmal so gefühlt, wenn man es ein bisschen mehr aufs Produkt zieht, dann geht es eher durch. Aber da kann ich zumindest sagen, ey, probiert es lieber so, weil dann wisst ihr, okay, das geht auf jeden Fall online versus ihr macht es einfach direkt rein, seid offline, habt ein paar Stunden keine Sales und probiert euch da dumm und dämlich. Dann lieber Experiment, immer wieder alle 2-3 Stunden reinschauen, Test wurde abgelehnt, weil nicht richtlinienkonform. Dann kann man es einfach immer austauschen, nochmal einreichen. Und dann weiß man sozusagen, wann es irgendwann durchgeht und wann nicht. Genau, das wollte ich einfach nur so als kleinen Tipp geben. PPC Bulk Creation. Eigentlich relativ interessant, weil wer die letzte Recap-Folge gehört hat, hat gesagt, ey, wir sind jetzt richtig hier dran mit AI, uns einen Workflow zu bauen und AI spuckt uns direkt die Kampagnennamen raus und den CPC, wie man alles anlegen muss. Der Johnny hat sich das dann einmal ganz kurz angeguckt und gedacht,
So dass es nicht
so ungefähr war's. Und dann hat er gesagt, ja gut, AI ist hier wirklich völlig fehl am Platz. Und hat das mit einem noch deutlich schnelleren Workflow jetzt einfach in Excel gebaut. Das heißt, da sind wir tatsächlich jetzt gerade gefühlt eher wieder weg von, einen GPT dafür zu verwenden, sondern wir haben es jetzt sozusagen so, dass wir eine initiale Kampagnenstruktur haben, bestehend aus so
8.
Das sind aber, wie viel?
7, 8 oder so, ne?
Kampagnen?
Nee, Johnny. Strategien, also dieses
HTTP-Tag. So, ja, genau. Und die haben ja mehrere Kampagnen, also wahrscheinlich in Summe, das sind
50 Kampagnen sind es, glaube ich, in Summe.
Wie viel?
Kann das sein? 50? 50. Kann das sein?
50 wäre ein bisschen viel, um ehrlich zu sein. Aber es geht so wahrscheinlich Richtung 25, 30. Je nachdem, also wir haben jetzt sozusagen ja auch Single-Keyword-Kampagnen. Je nachdem, wie viele man initial davon hat, dementsprechend hat man natürlich auch mehr Kampagnen. Ja. Ja, aber willst du da einfach so ein, zwei Worte zu verlieren, was wir da gemacht haben?
Ja, fairerweise, wir haben es jetzt noch nicht kein wirkliches Proof of Concept, oder? Wir haben es jetzt noch nicht final getestet mit einem Produkt.
Gut, du hast schon versucht, ein paar
Kampagnen. Ja, genau. Ja. Aber rein theoretisch vom Prinzip ist es so, Dustin hat ja quasi eine Art perfektes Kampagnen-Setup geschaffen. Also HTC Ranking, HTC Exact Research. Ich kenne mich da nicht aus, aber da gibt es so 8 Strategien, sage ich mal. Und diese sind immer gleich aufgebaut. Und rein theoretisch kannst du es dann in ein Excel bauen und dann via Bulk uploaden, wenn du einmal diese Strategien festgelegt hast. Und letztendlich ist es Sheet aktuell so, dass man nur für jede PPC-Strategy die Keywords oder die ASINs einträgt, den CPC noch einträgt oder ausrechnen lässt und dann dadurch quasi ein Sheet generiert wird mit all den Kampagnen und das dann nun in Seller Central hochladen muss. Das ist so der Grundgedanke. Ja.
Also weil grundsätzlich, ich glaube wirklich, ganz viele erstellen immer noch die Kampagnen manuell aus dem Seller Central, weil man ist wahrscheinlich auch, also ich habe es auch ganz lange, also ganz, ganz lange so gemacht, wo ich auch schon wusste, es muss mit den Bulks sicherlich auch schneller gehen, aber da muss man sich natürlich auch einmal, sag ich mal, reinfuchsen, so, da sind wir auch auf ein, zwei Calls gegangen, haben uns ja die Bulks genau angeguckt, was muss man machen, weil klar, es gibt immer wieder Sachen, die muss man anpassen, wie genau geschaltet sich das, was eine Autokampagne ist, Sponsor Product Targeting, normal, exakt, also wo muss man einfach alles eintragen, das muss man sich einfach einmal anschauen, wobei man wirklich auch zugeben muss, die Vorlagen oder diese Tutorials von Amazon waren da auch wirklich, muss man sagen, hilfreich. Ne? Also da, manchmal muss man sich dann was zusammenreihen, weil nicht jedes Szenario sozusagen abgedeckt wird, aber man kriegt auf jeden Fall ein gutes Verständnis dafür. Und also was initial jetzt bestimmt, also diese ganzen Kampagnen zu erstellen, das dauert bestimmt 3-4 Stunden, sage ich jetzt mal. Also 30 Kampagnen erstellen mit dem Produkt, mit den ganzen Keyword-Recherchen und so. Alles zu erstellen, also geht bestimmt mal ein halber Tag drauf, so, ist jetzt wirklich innerhalb, man muss auch zugeben, noch ist das Bulk-Template nicht final abgeschlossen, also wir waren ja gestern nochmal auf dem Call, haben uns das nochmal angeschaut, wir probieren das jetzt bei den zwei neuen Produkten dann auch aus, aber das dauert jetzt, wenn man die Keyword-Recherche gemacht hat, eigentlich 10, 15 Minuten und dann ist man eigentlich, ich glaube 15 Minuten ist sogar schon viel. Ja, also du musst wirklich nur noch die Keywords eingeben. Und man muss sagen, das ist natürlich perfekt an unsere Strategie angepasst.
Genau. Das heißt,
die ganzen Kampagnennamen, die ziehen sich automatisch aus den ganzen Verknüpfungen. Alles ist einfach angepasst, dass alles automatisch entsteht. Ich meine, wir könnten super gerne mal eine eigene Folge darüber machen, aber da muss man sagen, das ist so auf unser Setup angelehnt, da müsste jeder bereit sein zu sagen, okay, wir übernehmen genau diese Kampagnenstruktur. Und eine Sache habe ich nach all den Jahren auf jeden Fall gelernt, so, zwei Amazon-Seller, drei Kampagnen. ja, genau. Da wirst du dir nie eigentlich so. Ich kenne Leute, so, die machen ja mittlerweile nur noch Single-Keywords-Kampagnen. Manche sagen, das macht gar keinen Sinn. So, und da muss man einfach sagen, da muss man so für sich wahrscheinlich einfach das Setup finden.
Genau, deshalb ist jetzt nicht so das Template geeignet, sondern eigentlich, weil es sehr individuell ist und aufgrund dieser ganzen Faktoren quasi, kann sich auch jedes Monat ändern, die Strategie fairerweise. Dann muss man wieder was anpassen.
Ja,
aber ich glaube, der Hebel kommt dann, wenn man wirklich viele neue Produkte hat und dann auch international macht. Also für jedes Land 20, 30 Kampagnen anlegen und das dann viermal im Monat, weil du vier neue Produkte hast. Das
ist schon.
Das wäre schon böse.
Ja. Ich glaube, klar, wenn man einfach anfängt, man hat jetzt das erste Produkt, die ersten zwei, dann will man vielleicht auch diesen Prozess einmal im Seller Central durchlaufen, weil was ja schon stimmt, es ist ein bisschen greifbarer dadurch. Also du bist, das ist nicht fehleranfällig, du siehst ja direkt, was du wo einträgst quasi. Versus im Bulk, da arbeitest du ja einfach nur in einem Excel-File.
Ja.
Aber ab einer gewissen Größe ist es eigentlich ein No-Brainer, sich da einmal reinzufuchsen und dann nur noch darüber die Kampagnen hochzuladen. Jo. So viel dazu. Aber ich denke mal, da wird es dann bestimmt auch nochmal ein paar News geben. Und wer weiß, vielleicht wird dann auch KI da irgendwann wieder angewendet. Aber schon erstaunlich, was man da alles basteln konnte in Excel.
Genau.
Gut, und dann letzter Punkt, einfach so random, aber wollte ich auch einfach noch mal loswerden. Das war eigentlich ganz spannend, weil im März das erste Mal wirklich der Fall war, also ihr müsst euch ja vorstellen, so eigentlich sind wir ja noch eine Zwei-Mann-Bude. Das heißt, selbst wenn jemand Urlaub macht, also dann nimmt man eigentlich immer den Laptop mit, sage ich jetzt mal. Eigentlich bin ich auch so, ey, so, ich glaube, wir sind weit weg von Burnout oder so, einfach weil die Arbeit ja auch Spaß macht. Und ich glaube, dann wird es ja eher so ein Problem, dass man sagt, ey, man müsste mal Urlaub haben. Und jetzt war wirklich, ich weiß wirklich nicht nach wie vielen Jahren, das soll auch gar kein Flex oder so sein, sondern eigentlich müsste es ja auch deutlich früher mal geschehen sein, aber war wirklich jetzt im März das erste Mal der Fall, dass ich auf Safari war mit Kollegen und den Laptop nicht mitgenommen habe und wirklich extrem dankbar bin, wie gut alles dann doch funktioniert hat. Und das zeigt einfach so, es ist schon wichtig, auch einfach so Prozesse zu schaffen, Systeme zu schaffen, die einfach auch ohne einen funktionieren, weil du weißt nie, was kommt und dass Sachen nur von einer Person abhängig sind, nie gut. Man muss natürlich sagen, hey, wenn ich jetzt lange weg wäre, so klar, dann werden einfach keine beispielsweise neuen Produkte angestoßen, aber zumindest haben wir jetzt irgendwie so ein Setup, wo das Daily Business auf jeden Fall auch gut funktioniert, wenn eine Person auch einfach mal ein paar Tage nicht da ist. Klar, man muss die Person irgendwie so ein bisschen briefen, was könnte anfallen, was steht an. Aber ja, das wollte ich noch teilen. War auf jeden Fall nice zu sehen, dass sowas auch dann doch irgendwann mal funktioniert.
Genau, man muss halt fairerweise sagen, in dem Zeitraum ist jetzt kein Wachstum passiert, sondern einfach nur das Daily Business standgehalten. Also
genau.
Die Company ist doch nicht gewachsen oder so. So.
Ist natürlich auch schwer zu sagen, dass eine Company in 10 Tagen jetzt groß wachsen kann, aber.
Ich meine, ja, Fortschritte solltest du ja trotzdem jeden Tag irgendwo machen. Kleine ja. Wachstumsschritte irgendwo. Das kann ja natürlich dann nicht passieren. Also aber overall, wenn ja keine akuten Themen sind, dann. Was hätte man auf so irgendwie, oder was wäre ein Case gewesen, wo du gedacht hast, fuck, jetzt hätte ich mal lieber einen Laptop gern mit?
Ja, klar, wenn zum Beispiel ein Produkt gesperrt wird und Sachen müssen eingetragen werden, so, dass ich denke, okay, das irgendwie liegt das bei mir dann in der Hand, dann irgendwie was
einzutragen. Oder irgendwie so Legal-Themen.
Ja, Legal-Themen. Oder, also, ich weiß nicht, wie schnell das sehen würdest, ich habe irgendwie die PPC-Kampagne falsch angelegt, auf einmal mit einem 5-Euro-Bit anstatt mit einem 50-Cent-Bit. Und auf einmal hast du halt hunderte von Euros Ad-Spend, so. Das wäre halt auch ein bisschen doof.
Hätte einfach. Ich vielleicht nicht gleich entdeckt, ja.
Ja, genau. Aber ja. Okay. Gut, so viel zum Recap März. Ich würde sagen, wir sind durch, oder?
Da haben wir es wieder, knappe 50 Minuten. April wird auch spannend. Und dann.
Yes. Ich bin so gespannt, nächster Recap, wo wir wirklich dann so sagen können, jo, zwei neue Produkte online.
Elektroprodukt immer noch nicht online.
Es steht immer noch seit 4 Tagen
in Prüfung. Steht immer noch in Prüfung.
Yes. Leute, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Peace out. Ciao, ciao. Ciao.